Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Es ist der Abend vor der Parlamentswahl in Großbritannien und damit grüß euch zum Update-Podcast. Wir schauen uns heute die Stimmung an bei den Briten. Boris Johnsons Vorsprung auf Jeremy Corbyn, der schrumpft nämlich angeblich. Wie viel Lust haben die Briten auf diese Wahl? Holly Wickens unterstützt die Labour-Partei im Wahlkampf in Cardiff und sie schildert ziemlich drastisch.
Ich wurde gesagt, ich soll erschossen werden zum Beispiel. Ja, ich sollte sterben, weil ich Labour unterstütze. Das ist nicht normal und das ist häufiger in dieser Wahl.
Radikaler, rassistischer, so beschreibt sie die Stimmung bei dieser Wahl. Was sie über diese Wahl denkt und über ihre mögliche Zukunft, das hört ihr gleich. Außerdem regen sich bei uns in Deutschland heute viele über die Bundesregierung auf. Die hat nämlich angekündigt, den Leuten zu helfen, die auf den Kosten ihrer Thomas-Cook-Reise sitzen geblieben sind. Die Bundesregierung will da Steuergelder einsetzen. Warum genau, das klären wir mit dem verbraucherschutzpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Und heute wird auch diskutiert, was eine Rücksendegebühr auf Pakete, die wir nach Hause bestellt haben, eigentlich bringen kann. Klar, weniger CO2, weniger Emissionen, weil weniger Menschen dann bei einer Rücksendegebühr einfach mal sowas bestellen. Aber Björn Astecker von der Uni Bamberg sagt auch, dass
der Ausweis von so einer Rücksendegebühr eigentlich niedrige Preise ermöglicht und davon können alle Verbraucher profitieren, diejenigen, die dann viel retournieren. Für die wird es tatsächlich ein bisschen teurer, für diejenigen, die wenig retournieren, wird es am Ende des Tages wahrscheinlich sogar günstiger.
Also Klamotten könnten, wenn es eine Rücksendegebühr gäbe, dann auch billiger werden. Auch das heute Thema in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen ist der 12. Dezember und das 12. Türchen muss geöffnet werden. In Großbritannien wird gewählt. Und im Wahlkampf stehen sich gerade Boris Johnson und kein geringerer als Hollywood-Star Hugh Grant gegenüber.
Get all of this done and move on.
Vote Conservative on Thursday.
Johnson hat eine der berühmtesten Filmszenen aus Grants Film tatsächlich Liebe kopiert. Das findet Grant natürlich überhaupt nicht gut. Er ist eigentlich gar nicht so politisch, aber setzt sich jetzt ein für alle Parteien, die gegen Johnson sind. Zum Beispiel für die Liberaldemokraten.
I just think that we have to do everything in our power to stop there being a Tory majority on Thursday, because I think that this bunch of Tories are scary. I think they're taking the country way to the right. They seem to lie on a daily scale that's terrifying.
Er möchte also verhindern, dass die Tories morgen die Gewinner der Wahl sind. Sprechen wir darüber, über die Stimmung in Großbritannien in diesem Wahlkampf mit unserem Korrespondenten aus London, mit Tobias Armbrüste. Grüß dich, Tobias.
Hallo, grüß dich.
Aufgeheizt oder verhalten, wie würdest du die Stimmung an diesem Abend vor der Wahl beschreiben?
Also ich bin vorhin noch mal hier in London ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen und ich fand es überraschend, dass von diesem Wahlkampf da so eigentlich überhaupt nichts zu merken ist. Die Leute machen hier ihre Vorweihnachtseinkäufe, alles ist hier weihnachtlich geschmückt und wenn überhaupt, dann versuchen die Leute irgendwie wegzukommen von dem schlechten Wetter, weil es regnet und stürmt hier teilweise unglaublich. Wahlkampfplakate sieht man hier sowieso überhaupt nicht und man muss die Leute schon ansprechen und fragen, was sie denn übermorgen denken. Und dann merkt man natürlich schon, der Wahlkampf viele hier beschäftigt. Also die Leute wissen natürlich, das ist eine entscheidende Wahl. Es wird ja auch seit Wochen immer wieder gesagt, es ist möglicherweise die entscheidendste Wahl seit dem Zweiten Weltkrieg, weil es eben um diesen Brexit geht, um die Frage, wie der Brexit jetzt vonstatten geht. Auf der Politikerseite, da kann man allerdings sagen, da ist die Hektik unwahrscheinlich groß. Also Boris Johnson und Jeremy Corbyn, die sind hier heute nochmal, ich weiß nicht in wie vielen Wahlbezirken im ganzen Land unterwegs, machen nochmal ganz kurze Auftritte, gehen in Unternehmen rein, stellen sich in Fußgängerzonen, sprechen mit Leuten und versuchen wirklich, glaube ich, bis zur allerletzten Minute die letzten auch noch unentschiedenen Wähler auf ihrer Seite zu ziehen. Also ich glaube, das ist hier so ein bisschen das Stimmungsbild. Hektik bei den Politikern und gespannt sein in der Bevölkerung.
Und da kommt eine sehr spannende Analyse heute dazu. Meinungsforschungsinstitut YouGov sagt nämlich, dass der Vorsprung des Premiers Johnson schrumpft. Wie stark?
Deutlich, sehr stark. Also diese Umfrage, die hat es vor 2 Wochen schon mal gegeben. Da hat dieses Umfrageinstitut eine ganz komfortable Mehrheit von 68 Sitzen über der absoluten Mehrheit für Boris Johnson vorausgesagt. Und das ist jetzt geschrumpft in den letzten 14 Tagen auf nur noch 28 Sitze. Das heißt, da verschiebt sich gerade etwas in der Wählerschaft, sagt zumindest dieses Meinungsforschungsinstitut. Und das ist nicht irgendein Institut. YouGov war sozusagen das einzige Institut, das vor 2 Jahren bei der Wahl 2020 2017 dieses völlig überraschende Ergebnis einigermaßen korrekt vorhergesagt hat. Also das ist ein Zahlenwerk, das hier zurzeit sehr, sehr ernst genommen wird. Und ganz wichtig ist, die Meinungsforscher sagen eben, sie können auch trotz dieses Vorsprungs von Boris Johnson überhaupt nicht ausschließen, dass er die absolute Mehrheit morgen verfehlt. Also dass es wieder ein Parlament geben wird, in dem es eigentlich keine klaren Mehrheiten gibt. Mhm. Und das erklärt natürlich auch die Hektik heute, dass sozusagen wirklich bis zur letzten Minute beide Seiten versuchen, an diesen Zahlen noch etwas zu ändern.
Ja, Boris Johnson braucht natürlich die Mehrheit, um seinen Brexit-Deal durchzubringen im Parlament. Da höre ich so ein bisschen raus, das hältst du jetzt nicht mehr ganz so für wahrscheinlich, oder?
Also sagen wir mal so, Boris Johnson ist der absolute Favorit bei dieser Wahl. Das belegen alle Zahlen. Wie gesagt, es gibt da ein kleines Aber, das die Meinungsforscher hier mit angeben. Aber klar ist auch, er braucht, um seinen Brexit durchzubringen, er braucht die absolute Mehrheit. Er ist darauf angewiesen, weil keine der anderen Parteien mit ihm koalieren will. Oder wenn sie mit ihm koalieren würden, dann müsste er an seinem Brexit-Deal oder an seinem Brexit-Vorgehen etwas ändern. Und das wird er auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, Boris Johnson ist auf die absolute Mehrheit angewiesen. Für die anderen Parteien kommt es nur eigentlich darauf an, diese absolute Mehrheit zu verhindern. Von daher haben sie es nicht ganz so schwer wie Boris Johnson. Aber das ist eben jetzt die große Frage. Schafft er das? Kriegt er diese absolute Mehrheit oder kriegt er sie nicht?
Ja, das ist ein ziemlich tricky Wahlsystem auch, das dahinter steckt. Mehrheitswahlrecht gilt. Immer nur der Gewinner, die Gewinnerin eines Wahlkreises zieht ins Parlament ein. Sprich, je kleiner die Mehrheit der Konservativen im Unterhaus, desto unwahrscheinlicher vermutlich der harte Brexit. Aber das erläutern wir euch nochmal ausführlich morgen in unserer Frühsendung, nämlich in Hielscher oder Hase. Auf den neuesten Stand hat uns Tobias Armbrüster, unser Korrespondent aus London, für den Moment gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ausgerechnet am Freitag, den 13., wird das Ergebnis veröffentlicht. Ja, wie geht das Schicksal der Briten weiter? Morgen am 12. wird erstmal gewählt. Wahlkampf läuft. Der Vorsprung von Boris Johnson auf seinen Herausforderer Jeremy Corbyn, der schrumpft. 31. Januar steht immer noch als möglicher Austrittstermin aus der EU im Raum. Dafür braucht aber Johnson seine Mehrheit, um seinen Brexit-Deal durchs Unterhaus zu bringen. Holly Wickens ist Britin, 22 Jahre alt, macht momentan Wahlkampf für die Labour-Kandidatin Jo Stephens in Cardiff Zentral, klopft also dort jeden Tag an 800 bis 1000 Türen. Heute hat sie sich mal für uns Zeit genommen, ich habe mit ihr gesprochen und wollte wissen, wie viel Spaß ihr dieser Wahlkampf macht.
Normalerweise macht eine Wahl Spaß, aber diese Wahl ist ganz wichtig. Alle Wahlen sind wichtig, aber diese Wahl ist wichtiger als anderen, denke ich, wegen des Brexits. Mhm. So, wir haben nicht so viel Spaß gemacht wie anderen Jahren. Aber es gibt, also wir haben eine Weihnachtenwahl, das ist
Spielt das denn eine Rolle, ja, dass bald Weihnachten ist?
Ein bisschen. Es gibt jetzt jemand im Büro, der Weihnachtsmannkleider trägt.
Okay.
Also wir versuchen, die Spaß zu finden.
Okay. Solange das Ergebnis dann keinen Spaß zulässt, sondern wieder ernst ist und ganz richtig, ist ja auch alles okay. Wie würdest du denn, Holly, die Stimmung beschreiben, wenn du bei den Leuten klingelst und wenn die dir die Tür aufmachen? Was sagen die dir?
Die Stimmung ist gut. Wir haben hier in Cardiff ganz viel Unterstützung. Cardiff war eine Rumänenstadt 2016. So, die meisten Leute unterstützen uns. Aber normalerweise an die Toren sind die Leute freundlich. Diese Wahl ist das nicht immer der Fall. Die Leute sind nicht so höflich wie vorher, sogar wenn sie nicht Labour unterstützen. Letztes Jahr zum Beispiel waren sie freundlicher. Und dieses Jahr, ich wurde gesagt, ich soll erschossen werden zum Beispiel.
Okay.
Ja, ich sollte sterben, weil ich Labour unterstütze. Das ist nicht normal und das ist häufiger in dieser Wahl.
Das heißt, du bemerkst im Endeffekt, dass die Spaltung vielleicht tiefer gegangen ist und dass es so ein bisschen radikaler wird?
Ja, und ich denke, die Leute, sie sind rassistischer, sie sind lauter und überzeugter von ihrer, ich würde sagen, falschen Meinungen. So. Mhm.
Haben die Leute denn Lust auf Politik oder haben die Leute einfach nur Lust, dass es vorbei ist?
Nee, gar nicht. Also seit 2016 haben wir jedes Jahr einen Typ von Wahl. So, wir hatten das Referendum 2016, 2017 noch eine Wahl. Wir hatten die Europawahlen und wir sollten keine Europawahlen haben. Alle wollen, dass es vorbei ist. wir sind müde und es ist Weihnachten und niemand will im Weihnachten wählen.
Mhm. Aber es ist so wichtig natürlich.
Wir wollen zu Hause bleiben und Weihnachtsfilme schauen und nicht im Regen und im Schnee so wählen gehen.
Wie findest du denn, dass Boris Johnson tatsächlich Liebe gekapert hat, diesen Film?
Ja, hab gesehen. Es war furchtbar. Und Hugh Grant, der Hauptspieler in Love Actually, hat gesagt, Boris Johnson ein Plakat vermisst hat. Es gibt im Love Actually diesen Plakat, das sagt, im Weihnachten sagt man die Wahrheit. Boris Johnson hat das nicht benutzt, weil Boris Johnson nie die Wahrheit sagt.
Im Moment führt Boris Johnson in den Umfragen. Was bedeutet das, wenn er diese Wahl gewinnt? Was bedeutet es für dich auch und für deine Zukunft?
So, für mich als eine junge Studentin ist das ganz furchtbar. So, meine Zukunft mit den Tories als die Regierung wird ganz schlecht. Wir haben große Probleme, wie zum Beispiel, ich werde nie ein Haus kaufen können.
Und warum?
Boris Johnson wird das nicht lösen, weil das so teuer ist. Die Arbeit ist ganz schwer und nicht so sicher. Und ich muss, meine Miete ist ganz hoch, sogar in Cardiff, eine ganz kleine Stadt. So, ich werde nie sparen können.
Mhm.
Und ja, es gibt andere Probleme für andere junge Leute. Es gibt ganz viele Obdachlose jetzt.
Holly Wickens, 22 Jahre alt, macht Wahlkampf für Labour in Cardiff und sie sagt, die eigentlichen Themen, die wichtig sind, wie zum Beispiel Wohnungssituation oder Krankensystem oder der Umgang mit den Obdachlosen, die bleiben in diesem Wahlkampf auf der Strecke. Alles dreht sich nur noch um den Brexit. Und sie selbst wurde auch schon, weil sie für Labour im Wahlkampf macht, heftig angegriffen. Morgen wählt Großbritannien ein neues Parlament.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Warum? Bitteschön im Regen durch die Innenstadt rennen, wenn man es auch ganz bequem von zu Hause mit einem Klick in den Warenkorb legen kann. Paket kommt in den nächsten paar Tagen, alles fein. Jacke in Rot oder Gelb? War doch lieber rot. Die gelbe schicke ich wieder zurück. Kostenlos innerhalb von 14 Tagen. Viele Händler übernehmen in diesem harten Wettbewerb die Rücksendekosten. Und 490 Millionen Artikel werden pro Jahr zurückgeschickt. Das belastet natürlich unser Klima. Forscher der Uni Bamberg schlagen jetzt in der Studie vor, man könnte eine Gebühr auf die Retouren schlagen. Knapp 3 Euro zum Beispiel. Es hieße dann gleich 80 Millionen Retouren weniger, 40.000 Tonnen CO2 weniger. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Kommt jetzt denn die Rücksendegebühr?
Nein, so drastisch ist das nicht. Das wird jetzt schon übertrieben dargestellt zum Teil. Diese Studie aus Bamberg, das ist die erste ihrer Art und die will einfach mal das Thema überhaupt erforschen. Diese vorgeschlagenen 2,95 Euro Gebühr, die sind einfach ein Testbetrag, kein Vorschlag, damit man die Unternehmen nach ihrer Meinung dazu fragen kann. Alles ist eine Teilauswertung einer größeren Befragung namens Retourentacho. Schöner Titel. Mhm. Und dieser Retourentacho ist 2018, 2019 gelaufen. Es sind Händler befragt worden, die insgesamt für 5,5 Milliarden Euro Umsatz stehen.
Aber sag mal, eine Rücksendegebühr, die wird doch überhaupt keinem gefallen, oder?
Ja, doch, den Verbrauchern zum Beispiel, denn die Warenpreise könnten sinken, sagt Studienleiter Dr. Björn Asdecker. Die Retourenkosten schlagen die Firmen ja eh auf die Preise drauf. Das heißt, wenn du jetzt nie was zurückschickst, quersubventionierst du die, die das ständig tun. Also?
Deswegen sind wir sogar der Einschätzung, dass der Ausweis von so einer Rücksendegebühr eigentlich niedrigere Preise ermöglicht. Und davon können alle Verbraucher profitieren, diejenigen, die dann viel retournieren. Für die wird es tatsächlich ein bisschen teurer. Für diejenigen, die wenig retournieren, wird es am Ende des Tages wahrscheinlich sogar günstiger.
Aber die Händler, die fänden doch so eine Rücksendegebühr sicherlich nicht gut, oder? Das schreckt doch einen Käufer ab.
Ja, könnte man denken, aber das kommt drauf an, wen du fragst. Riesen wie Amazon, die können sich gratis Rücksendungen natürlich leisten und die setzen damit wieder kleinere Händler unter Zugzwang. Aber viele, die kleiner sind, würden gerne Retourengebühren einführen, trauen sich aber natürlich nicht. 74% der befragten kleinen und 53% der befragten mittelgroßen Händler. Die wären nämlich froh, wenn eine gesetzliche Regelung kommt, die dann für alle gilt.
Gibt es denn schon Händler, die das ausprobiert haben, die also eine Gebühr eingeführt haben?
Ja, auch die hat die Studie befragt und der Umsatz ist da nur minimal zurückgegangen. Man muss aber sagen, das haben die dann freiwillig gemacht. Das wiederum vorzuschreiben, das greift natürlich die Privatautonomie an und würde mit Europarecht ins Gehege kommen, kritisiert zum Beispiel der BEVH, das ist der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel.
Okay, aber an dem Punkt könnte man sagen, Rücksendung eindämmen, das geht dann überhaupt nicht.
Ja, da sollte man vielleicht dann nochmal auf die Waren schauen und warum jetzt bestimmte Waren zurückgeschickt werden. Patrick Schwalger vom Händlerbund, das ist so ein Netzwerk für europaweiten rechtlich abgesicherten Handel. Also dieser Patrick Schwalger sagt, sehr oft geht es um Kleidung.
Wenn man online bestellt und man will ein T-Shirt kaufen, kauft man 2 oder 3 verschiedene Größen, um dann zu schauen, welches passt und die anderen zurückzuschicken. Ich glaube, das ist das verbreitetere Phänomen.
Es gibt nämlich gar keine Normen bei Kleidergrößen. Das ist das Problem. Und die Studie aus Bamberg schlägt jetzt vor, der Staat kann Kleidergrößen normieren. Oder noch hipper, mit Apps könnte man sich künftig selbst vermessen und dann die passende Hose wirklich online bestellen. Mhm. Denn 1/4 der Retouren sind Klamotten. Das sind 120 Millionen Artikel.
Also eine Gebühr auf Retouren könnte bewirken, dass weniger Waren unnütz geordert werden. Und das könnte dem Klima dann auch wieder zugute kommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Die Klimapolitik der Zukunft sei so groß und wichtig wie die Mondlandung in den 60er Jahren. Das hat heute die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen vor dem EU-Parlament gesagt. Vor 10 Tagen ist sie angetreten. Jetzt hat sie den sogenannten Green Deal vorgestellt. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Das bedeutet, dass unterm Strich keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden sollen. Als Zwischenetappe sollen diese Emissionen bis 2030 schon um die Hälfte reduziert werden. Sprechen wir drüber mit Paul Vorreiter, unserem Korrespondenten in Brüssel. Paul, wie will sie das alles schaffen?
Also der erste Schritt wird sein, dass man ein Klimagesetz auf den Weg bringt. Das erste europäische Klimagesetz, bisher gibt es noch keins, das soll schon im März fertig sein und dort soll eben dieses Versprechen oder dieses Ziel festgeschrieben werden, verbindlich, dass man eben Klimaneutralität schaffen möchte bis zum Jahr 2050. Also dass man dafür sorgt, dass unterm Strich nicht mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden, als durch CO2-Speicher, Wälder, Moore, Ozeane ausgeglichen werden kann. Das wäre so der erste Schritt. Und dann gibt es mehrere, ich sage jetzt mal, Etappenziele, die man sich gesetzt hat. Bis zum Jahr 2030 ist ja bislang vorgesehen, dass die EU sagt, okay, wir wollen um 40% unsere Treibhausgase reduzieren im Vergleich zu 1990. Und das soll angehoben werden auf 50, wenn nicht sogar 55%. Und da ist so ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig. Da hat sich die EU-Kommission mehrere Bereiche angeschaut, die dem Klima zusetzen. Verkehr, Landwirtschaft und Energie zum Beispiel, auch Ernährung. Und da werden jetzt einfach Vorschläge kommen in den nächsten Jahren, die das Ganze festzurren sollen.
Das ist aber noch nicht so konkret, dass man genau weiß, okay, der Vorschlag bringt jetzt zum Beispiel weniger Emissionen im Straßenverkehr.
Naja, das Konkrete daran ist vielleicht, dass man sagen kann, also wenn es zum Beispiel um den Emissionszertifikatehandel geht, dass man sagt, okay, man möchte auch, dass der Seeverkehr damit reingenommen wird. Man möchte, dass es weniger Ausnahmen beim Flugverkehr gibt. Also man möchte da schon Impulse setzen. Sie überlegt ja zum Beispiel auch beim Straßenverkehr und beim Bauwesen, da auch mit dem Emissionszertifikatehandel diese Bereiche stärker in die Verantwortung zu ziehen. Das heißt also, auch Heizen könnte zum Beispiel in Zukunft teurer werden. Also das sind schon so relativ konkrete Vorstellungen, aber es stimmt tatsächlich, also vieles davon ist noch so ein bisschen im Wagen geblieben, denn das Problem ist ja auch bei der ganzen Geschichte, die EU-Kommission kann zwar Vorschläge machen, aber am Ende muss sie diese ja immer auch mit Parlament und Mitgliedstaaten ausdiskutieren. Und gerade wenn es zum Beispiel um Geldfragen geht, da hat ja die EU-Kommission gesagt, in 10 Jahren bis 2030 1 Billion Euro sollen an Investitionen locker gemacht werden für klimafreundliche Technologien. Aber ob das halt eben auch so klappt, hat eben damit zu tun, ob die Wirtschaft mitzieht und halt auch die Mitgliedsländer.
Jetzt hat das EU-Parlament heute im Anschluss diesen Deal kommentiert. Was hast du da beobachtet? Wie waren die Reaktionen?
Also ich fand, die gingen so ein bisschen in beide Richtungen. Also skeptisch waren alle Seiten so ein bisschen. Also von der einen Seite, ich würde jetzt mal sagen, von der Seite Mitte links ging es in die Richtung, naja, es sind gute Ambitionen und schön, dass man das machen möchte, aber solange die Vorschläge nicht konkret sind, kann man dazu nichts sagen. So in diese Richtung haben sich ungefähr die Grünen geäußert. Von den Linken war zu hören, dass sie zum Beispiel diesen Emissionszertifikatehandel, dass sie davon gar nicht so viel halten, dass man da viel drastischere Mittel finden müsste, zum Beispiel also viel, viel höhere feste Preise für CO2, für den CO2-Ausstoß. Naja, und auf der Seite Mitte rechts ging es eher so in die Richtung, naja, wir müssen schon auch darauf aufpassen, dass die Wirtschaft und die Verbraucher das alles mittragen können. Es gibt ja auch schon bereits Klimaziele, die die EU vorgibt, und die wären auch schon herausfordernd genug. Das heißt also, der Umbau der Wirtschaft, der soll nicht überhastet stattfinden. Und noch weiter rechts, die AfD zum Beispiel, die hat sich geäußert und gesagt, naja, das wäre grünsozialistische Agenda, die da durchgezogen würde. Das hat Jörg Meuthen gesagt. Also das ist so ungefähr das Spektrum.
Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat heute ihren Green Deal vorgestellt. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Zwischenetappe sollen die Emissionen bis 2030 nicht mehr nur um 40%, sondern um die Hälfte reduziert werden. Informationen live und direkt aus Brüssel waren das von unserem Korrespondenten Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über 250 Millionen Euro, so hoch ist bislang die Schadenssumme, die Thomas Cook-Reisende gemeldet haben. Aber da kommt noch was, sagen die Experten, und rechnen mit einer Schadenssumme von bis zu 500 Millionen Euro, die der Versicherer, in dem Fall die Schweizer Zürich, aber nicht abdeckt. Jetzt hat die Bundesregierung gesagt, wir zahlen den Restbetrag, ja. Und weil uns das als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler alle betrifft, gibt's auch ganz schön viel Kritik daran. Warum soll ich denn für den Urlaubsausfall anderer zahlen? Ich habe heute ein bisschen aus den Kommentarspalten und von Twitter zusammengetragen und mit Johannes Fechner gesprochen. Er ist verbraucherschutzpolitischer Sprecher bei der SPD-Fraktion. Herr Fechner, ist Urlaub das Privatvergnügen jedes Einzelnen oder eine existenzielle Sache, für das der Staat im Fall eines Ausfalls aufkommen muss?
Das ist zunächst mal eine private Entscheidung, die ich sehr gut finde. Ich mache selber gerne Urlaub und wünsche jedem auch mindestens einmal im Jahr einen schönen Urlaub verbringen zu können.
Aber Ausfallrisiko ist dann auch eine Privatsache, oder?
Ja, sicher, natürlich muss man sich genau anschauen, mit wem man sich dort einlässt. Allerdings gibt es dann auch Fälle, wie etwa jetzt hier die Sachgestaltung bei Thomas Cook, wo dann eine staatliche Haftung sinnvoll ist und eine staatliche Entschädigung.
Erläutern Sie uns das nochmal ganz kurz. Warum übernimmt der Staat jetzt die Versicherungsleistung in diesem speziellen Fall?
Es ist so, dass wir eine gesetzliche Regelung haben, dass Reisen abgesichert werden müssen über Versicherungen. Das ist vorliegend auch der Fall, bis zu einer Grenze von 110 Millionen Euro. Und bei dieser nicht vorhersehbaren Dimension der Thomas Cook-Pleite reichen diese 110 Millionen nicht aus, bei weitem nicht. Und deswegen sagen wir, um hier Rechtsklarheit für alle Beteiligten zu schaffen, entschädigen wir all die Urlauber bzw. Urlauber sind es leider ja nicht geworden, die Kunden, die eine Reise bezahlt hatten und dann aber wegen der Insolvenz nicht antreten konnten.
Warum unterscheidet man denn da so stark zwischen pauschalen und Individualreisen? Das schwingt ja so ein bisschen mit, dass Pauschalanbieter nicht so vertrauenswürdig sind, oder?
Das weiß ich nicht. Wir wollen, dass sie vertrauenswürdig sind in Zukunft, weil davon sehr, sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland abhängen. Und auch deswegen gehen wir in der Koalition jetzt diesen Weg der Entschädigung, weil wir meinen, dass das richtig ist.
Können Sie die Kritik verstehen? Ich habe gelesen, die Nachfrage, warum der Steuerzahler, die Steuerzahlerin jetzt für einen vermeintlichen Managementfehler bei Thomas Cook von diesem Unternehmen aufkommen muss?
Ich verstehe das selbstverständlich, wenn ein dreistelliger Millionenbetrag an Steuergeldern ausgegeben wird, ist klar, dass Bürgerinnen und Bürger völlig zu Recht fragen, wozu. Aber ich glaube, um Rechtssicherheit zu schaffen und um die Arbeitsplätze in Deutschland bei der Pauschalreise zu sichern, dafür halte ich das wirklich für sinnvoll. Davon abgesehen, dass es sich hier um Menschen handelt, um Hunderttausende, wir schätzen über 200.000, die zum Teil lange auf den Urlaub gespart haben, dann bezahlt haben und dann in die Röhre schauen. Ich finde, da gibt es gute Argumente, diese Menschen zu entschädigen.
Hat man denn da einen Fehler gemacht, dass man die Haftungsobergrenze auf 110 Millionen Euro festgesetzt hat?
Ich glaube, diese Obergrenze war im Zeitpunkt, als wir sie ins Gesetz geschrieben haben, ausreichend zu bewerten. Wir hatten damals Insolvenzen um den Bereich von 20 bis 30 Millionen Euro und es hätte sich auch kein Versicherer gefunden, der eine höhere Summe abgesichert hätte. Und vor diesem Hintergrund meine ich, dass man der Politik keinen Vorwurf machen kann, diese Grenze auf 110 Millionen Euro ins Gesetz geschrieben zu haben. Jetzt sind wir eines Besseren belehrt worden und werden deshalb gesetzliche Maßnahmen ergreifen. Wir wollen einen Fonds einrichten, dass zukünftig auch große Insolvenzen abgedeckt sind, und zwar ohne Steuergelder. Also das wird der Ausnahmefall bleiben, dass bei Insolvenz eines Pauschalreiseanbieters der Steuerzahler Geld aufbringen muss, Steuergeld bezahlen muss.
Pauschalreisende, die bei Thomas Cook gebucht haben, haben also doch nicht alles falsch gemacht. Die Bundesregierung hilft ihnen. Sie hat angekündigt, die Schäden, die nicht von der Versicherung ausgeglichen werden, zu ersetzen. Johannes Fechner war das, verbraucherschutzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr dieses Video auch bei euch in der Timeline und habt schon gesehen, was da in Las Vegas los ist, wo ein paar Tauben auf dem Parkplatz Körner aufpicken und zwei der Tauben kleine rote Cowboyhüte auf dem Kopf haben. Ja, das klingt nicht nur total absurd, es ist wirklich sehr, sehr schräg. Keiner weiß, wer diese Hüte da auf diesen kleinen Köpfchen fixiert hat bei den Tauben, aber wir hatten da ziemlich viele Fragen. Wie viel darf man Tieren eigentlich anziehen? Und sind Mäntelchen, sieht man ja öfter auch mal bei Hunden, im Winter eigentlich okay? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat sich umgehört, was Anziehsachen mit dem Tier wohl machen. Grüß dich, Magdalena.
Hallihallo.
Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Es gehen ziemlich gut Hirschgeweih und Mäntelchen für Hunde gerade in der Weihnachtszeit, oder?
Ja, total. Mein Favorit ist aber so ein Kostüm, wo am Ende des Körpers ein Weihnachtsmann steht und auf dem Rücken des Hundes ist ein Päckchen und das trägt der Weihnachtsmann zusammen mit dem Hund. Also es ist wirklich krass, von Darth Vader über Hai, Brautkostüm oder Pirat. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und ich habe diese Tauben natürlich auch gesehen und das sieht ja erstmal so ziemlich komisch aus. Habe aber direkt mal Tierärztin Joana Walsleben gefragt, was sie denn über solche menschengemachten Späßchen an Tieren denkt.
Die Tiere, die im Wildnis leben, die brauchen keine Kleidung und sie brauchen auch keine Hütte auf dem Kopf. Das ist einfach nicht artgerecht. Es stört. Wenn man die Tauben fragen könnte, würden sie antworten. Es ist total unnötig und sie müssen fliegen, sie müssen gucken. Sie sollen keine zusätzliche Last tragen. Es ist, ich finde, unmöglich.
Also wir halten mal fest, auf den Unsinn von Hüten auf Taubenköpfen, da können wir uns doch alle irgendwie einigen. Ne? Jetzt sieht man aber gerade im Winter oft Hunde mit so kleinen Jäckchen an oder Mäntelchen. Macht sowas denn Sinn oder ist das nur Marketing-Gag?
Nee, das macht tatsächlich Sinn, sagt auch die Tierärztin. Also ab 5 Grad und weniger, vor allem wenn es auch nass noch draußen ist, sollten Hunde, die eher wenig Fell haben, auf jeden Fall geschützt werden. Denn denen geht es dann eigentlich auch nicht anders als uns, wenn wir so ohne Jacke aus einem mucklig warm beheizten Raum nach draußen kommen würden.
Es ist ein Schock, wenn sie noch an der Leine gehen, können sie nicht richtige Wärme entwickeln und können tatsächlich frieren. Das sieht man bei der Bewegung. Sie wollen manche überhaupt nicht laufen oder machen ganz kleine Schritte. Der Schwanz ist natürlich ganz eng am Körper. Man sieht, dass den Hunden nicht so gut draußen geht.
Kann man nachvollziehen, oder? Mhm. Also in dem Fall, wenn man jetzt nicht gerade ein Schäfer oder so ein Hütehund hat, sind wärmende Jacken wirklich wichtig, gerade auch bei älteren oder kränkelnden Tieren. Trotzdem ist der Stressfaktor, das Anziehen, nicht zu unterschätzen, sagt die Tierärztin. Manche mögen das ja gar nicht, auch wenn es notwendig ist, so wie bei dieser Besitzerin eines Pekinesen.
Eine Winterjacke. Winterjacke ganz wichtig, empfehle ich auch anderen Hundebesitzern.
Also die war davon überzeugt, ihrem Tier was anzuziehen. Und wo ich sie schon mal vor dem Mikro hatte, habe ich natürlich auch gefragt, ob sie denn auch zu einem dieser tollen Kostüme greifen würde, über die wir gerade gesprochen haben.
Wenn ich ihm ein Kostüm anziehen würde, dann wäre es zum Beispiel ein Polizeikostüm, glaube ich. Ich finde das ganz cool.
Ein Pekinese im Polizeikostüm. Mhm.
Ja,
okay.
Es kommt aber noch besser. Ich habe im Park noch eine weitere Hundebesitzerin eines mittelgroßen Hütehund-Mischlings getroffen. Der braucht natürlich kein Mäntelchen gegen die Kälte, aber seine Besitzerin ist nicht zimperlich, wenn Halloween ansteht.
Also hier zum Karneval kriegt er was und dann Halloween, da hat er auch was gehabt. Ja.
Was denn?
Da war er ein Geist. Der Hund hatte einen Laken drüber, Augen ausgeschnitten, die Nase war ausgeschnitten, Halsband um und dann war er ein Geist.
Und wie hat er sich gefühlt? War ihm das komisch?
Der macht alles mit.
Der macht alles mit knallhart. Diese Art von Hunden gibt es natürlich auch, die eben alles mitmachen. Und da denke ich so, jeder smarte Hundebesitzer wird dann einfach hoffentlich merken, wenn sein kleiner Kumpel da unsicher ist oder sich unwohl fühlt oder auch schwitzt. Denn das darf man auch nicht unterschätzen. So ein schönes Polyester in warmen Räumen auf Fell ist vielleicht auch nicht so angenehm. Naja, und dass die Tierärztin Joanna Weißleben das ein bisschen strenger sieht, ist da eigentlich auch nicht verwunderlich.
Hunde zu menschlich zu machen, finde ich nicht gut. Manche mögen überhaupt nicht und ich habe solche bei mir in der Praxis Patienten, die überhaupt die Menschen nicht mögen. Das heißt, wenn sie angezogen sind und sie wollen sich überhaupt nicht bewegen. Das heißt, es ist im Grunde unnatürlich, durch die Beine stecken. Das kann schon zum Stress bei Hunden kommen. Und das finde ich, warum sollte man das machen, um selber Spaß zu haben?
Also ich fasse mal zusammen, für draußen ab 5 Grad abwärts auf jeden Fall etwas Wärmendes für Hunde, die jetzt kein super dickes Fell haben und nicht toben können. Das ist sinnvoll. Kostüme, naja, eher nicht. Aber wenn, dann unbedingt den Vierbeiner gut beobachten, wie der sich so fühlt. Tja, und Hüte bei Tauben, da fällt mir nicht wirklich was zu ein.
Da fällt mir auch nichts mehr dazu ein, vor allem wie die da oben auf den Kopf draufkommen von so einer kleinen Taube. Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert war das aus Berlin. Pascal Fischer und Thilo Jahn raus, bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.